Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll. Heute geht es um das profitabelste Geschäftsmodell der Welt, Fragezeichen. Und ob das so ist oder nicht, das versuche ich heute mal mit Manu zu ergründen. Hi Manu, schön, dass du dabei bist.
Hallo zusammen.
Ja, warum das profitabelste Geschäftsmodell der Welt? Es gibt eine Firma, die hat im letzten Jahr 6,2 Milliarden Dollar verdient und das Ganze mit insgesamt 80 Mitarbeitern. Das heißt, das sind 78 Millionen Euro pro oder US-Dollar pro Mitarbeiter. Das muss man sich mal überlegen. Ich denke, es gibt nicht viele Firmen, wenn überhaupt auf der Welt, die eine solche Bilanz vorweisen können. Und deswegen schauen wir uns diese Firma heute ein bisschen genauer an. Es handelt sich um Tether, den Herausgeber des größten US-Dollar-Stablecoins. Vielleicht Manu mal für dich zum Einstieg. Kennst du den Namen oder die Person Jean-Louis van der Velde?
Also ich habe wirklich, bevor ich den Artikel von dir gelesen habe, den Namen noch nicht gehört. Ich habe mich zwar auch schon viel mit Tether auseinandergesetzt, aber ganz konkret diesen Namen habe ich auch noch nicht gehört. Es ist ja der neue CEO. Der war vorher, glaube ich, COO oder CTO? Ich weiß es gar nicht mehr.
Es ist tatsächlich der alte CEO. Der neue CEO ist Paolo Arduino. Aber ich gebe dir voll und ganz recht, dass mir dieser Name auch nichts gesagt hat, bevor ich mich jetzt ein bisschen intensiver mit Tether beschäftigt habe. Obwohl Jean-Louis van der Velde im Endeffekt derjenige ist, zumindest offiziell, der Tether groß gemacht hat als Firma. Also Tether gibt es tatsächlich schon seit 2014. Es ist damals aus Realcoin entstanden. Es hat dann relativ früh, zumindest spätestens 2017, hat Jean-Louis van der Velde das Ganze als CEO übernommen. Er ist gleichzeitig auch noch CEO von iFinex. iFinex ist die Firma hinter der Kryptobörse Bitfinex. Und Bitfinex und Tether arbeiten schon sehr, sehr lange zusammen. Also Tether ist schon seit 2014 auf der Börse Bitfinex gelistet. Es ist immer so ein bisschen unklar, wie die beiden zusammengehören, weil das C-Level, also die Führungsriege dieser beiden Firmen, doch ganz, ganz große Überschneidungen hat. Also auch Paolo Arduino, der neue CEO und ehemalige CTO von Tether, war oder ist auch bei Bitfinex. Also die beiden Firmen hängen sehr, sehr eng zusammen. Und es ist doch faszinierend, dass der CEO einer der erfolgreichsten Firmen der Welt, einer der profitabelsten Firmen der Welt, im Endeffekt niemandem bekannt ist, nicht mal so wirklich im Crypto-Space. Und ich bin tatsächlich auch mal dann jetzt im Rahmen der Recherche auf die LinkedIn-Seite von Jean-Louis van der Velde und auch von Paolo Arduino. Und da steht auch heute noch am 15.03., an dem Tag, an dem wir diese Episode aufnehmen, dass er immer noch Chief Executive Officer von Tether ist. Ansonsten steht da auch nicht sonderlich viel drauf auf dieser LinkedIn-Seite und das ist natürlich auch irgendwie faszinierend. Mal so zum Vergleich auch, um den Gewinn von 6,2 Milliarden ein bisschen einordnen zu können. Also die Deutsche Bank hat im letzten Jahr, jetzt muss ich gerade nochmal nachschauen, 5,7 Milliarden vor Steuern verdienen, die Commerzbank 3,4 Milliarden. Also da hat Tether mal die zwei größten deutschen Privatbanken ganz lässig ausgestochen. Und ich würde mal sagen, dass Christian Sewing und Manfred Knof, also die beiden CEOs dieser Banken, doch etwas bekannter sind und über die findet man auch etwas mehr Informationen. Und das ist, glaube ich, auch schon genau der Punkt, der bei Tether interessant ist. Sie sind einfach nicht sonderlich transparent und deswegen schauen wir uns das Ganze heute mal ein bisschen genauer an.
Ja, und nicht nur transparent sind sie nicht, sondern auch nicht wirklich, wie soll ich sagen, credible. Ja, also man nimmt Tether wirklich immer so als ein Unternehmen wahr, was A, natürlich nicht transparent ist, aber B, auch da ranken sich so viele Mythen herum. Also du hast ja Bitfinex schon angesprochen, dass die sehr, sehr eng miteinander verbunden sind. Da gibt es ja eine ganze Community, die sogenannten Truthers, die also denken, dass Tether und Bitfinex irgendwie hier gemeinsam eigentlich ein, ich will nicht sagen kriminelles Geschäft aufziehen, aber auf jeden Fall ein Geschäft, was nicht so funktioniert, wie sie nach außen es verkaufen. Lange, lange hat Tether ja auch überhaupt keine Statements ausgegeben, wie der Tether-Stablecoin überhaupt gedeckt ist. Da gab es schon viele Prozesse, wo auch schon sehr hohe Strafen gezahlt wurden. Die konnte Tether auch damals schon immer wahrscheinlich relativ locker zahlen, weil sie einfach Assets auf der Aktivseite gehalten haben, die ihre Stablecoins gedeckt haben, die eine Rendite abgeworfen haben, die immer sehr beachtlich war und vor allem halt jetzt extrem beachtlich ist mit diesen extrem hohen Jahresgewinnen. von 6,2 Milliarden US-Dollar. Ja, also Tether zieht auf jeden Fall viele Mythen an. Es ist weiterhin, glaube ich, vieles noch nicht ganz klar. Und daher lohnt sich das auf jeden Fall, sich das mal genauer anzuschauen.
Und die Strafen sind tatsächlich vernachlässigbar im Vergleich zu dem Gewinn, den sie dieses Jahr gemacht haben. Also sie mussten mal 18,5 Millionen US-Dollar an den Generalstaatsanwalt in New York zahlen. Da wurde ein Vergleich geschlossen. Und an die CFTC mussten sie mal 41 Millionen US-Dollar zahlen. Und das natürlich im Vergleich zu über 6 Milliarden. Das ist, wie du gesagt hast, sehr, sehr gut verkraftbar. Wir sind ja hier oft kritisch zu Tether. Und du hast gerade einige Gründe genannt, warum das so ist. Man muss aber natürlich auf der anderen Seite sagen, sie haben die Endnutzer noch nie enttäuscht. Also es war immer möglich, auch in richtig harten Zeiten den Stablecoin gegen US-Dollar wieder umzutauschen. Da gab es teilweise Zeiten, wo es also zu massiven Bankruns oder Stablecoin-Runs gab, wo sie teilweise Milliarden innerhalb von wenigen Tagen ausbezahlt haben. Und es hat immer funktioniert. Also das muss man ihnen dann tatsächlich zugute halten. Aber ja, bevor wir jetzt dann reingehen, nochmal ein großer Kritikpunkt ist einfach, das Allerwichtigste für einen Stablecoin-Anbieter ist eigentlich die Transparenz. Ich muss Vertrauen schaffen in den Endnutzer und das kann man ihnen, denke ich, auf jeden Fall vorwerfen, dass das nicht zu ihrer Stärke gehört. Und dazu gehört eben unter anderem auch, dass ich einen CEO habe, der in der Öffentlichkeit steht, der ja nach außen das Unternehmen vertritt. Das ist die ureigenste Aufgabe eines CEOs und das ist vor allem bei Stablecoin-Anbietern wichtig. Paolo Arduino macht es, glaube ich, ein bisschen mehr als der alte CEO. Das heißt, mal schauen, wie sich das in Zukunft ändert. Paolo Arduino war ja auch in einem Podcast von Bankless. Den verlinken wir euch gern in den Shownotes. Da hat er ja ein bisschen Einblick gegeben. Er hat nicht sonderlich viel gesagt, aber zum Beispiel hat er verraten, dass es 80 Mitarbeiter gibt. Das fand ich ganz interessant. Von daher könnt ihr da gerne nochmal reinhören. Was wir heute machen wollten, auf jeden Fall, Manu, ist uns die Zahlen mal etwas genauer anzusehen. Ich würde mal einen ganz, ganz groben Überblick geben und dann würde mich interessieren, was du zu den Zahlen sagst. Wir beziehen uns jetzt auf den Report, den sogenannten Attestation Report von Dezember 2023, also Ende letzten Jahres, am 31. Dezember. Wir sind da mittlerweile schon wieder 3,5 Monate weiter und tatsächlich ist auch der Stablecoin seitdem signifikant gewachsen. Also um euch mal die wichtigste Zahl zu nennen, die Größe des Tether Stablecoins, das heißt die Anzahl an ausstehenden Tether Token, war im Dezember 2023 lag die bei 91,6 Milliarden. Aktuell sind wir schon über 10 Milliarden höher. Wir sind gerade bei 103 Milliarden. Also da ist schon wieder natürlich auch durch den Krypto-Frühling sehr viel passiert in den letzten Wochen. Aber wir beziehen uns jetzt mal auf diese Zahlen, weil zu dem Zeitpunkt eben auch ganz genau dargelegt wurde, wie sind denn diese Tether-Stablecoins besichert. Und lasst mich vielleicht für diejenigen, die sich in der Vergangenheit noch nicht so intensiv mit Stablecoins auseinandergesetzt haben, kurz erklären, wie das Ganze funktioniert. Was Tether Limited, so heißt die Firma, im Endeffekt macht, ist, die sammeln von den Endnutzern US-Dollar ein, und zwar Account-Konto-basierte US-Dollar. Die werden auf das Bankkonto von Tether überwiesen und Tether gibt im Gegenzug eben diesen Token auf verschiedenen Blockchains aus. Der liegt auf der Ethereum-Blockchain, die allermeisten liegen sogar, glaube ich, auf Tron. Und dann können also die Endnutzer haben dann einen Token in ihrer Wallet auf einer Blockchain, der möglichst eben auch immer ein US-Dollar wert sein soll. Und die Art und Weise, wie Tether das versucht zu erreichen, dass eben immer dieser Token auch genau ein US-Dollar wert ist, ist, die nehmen eure kontenbasierten US-Dollars, die ihr ihnen überwiesen habt, und versuchen, die in möglichst sichere Wertpapiere oder Assets anzulegen, sodass also immer eine volle Deckung der ausstehenden Token besteht. Und genau da wollten Manu und ich jetzt mal etwas genauer reinzoomen. Wie sieht denn diese Reserve genau aus und wie sicher ist die eigentlich wirklich?
Und da kann man dazu sagen, das ist genau das, was ich anfangs schon erwähnt habe. Hier gab es lange Zeit überhaupt keine Transparenz. Irgendwann wurden sie, glaube ich, auch gesetzlich dazu verpflichtet, mehr Transparenz zu schaffen, weil sie doch eben gerade im Jahr 2021 massiv gewachsen sind. Also wenn man sich da nochmal die Marktkapitalisierung von Tether anguckt, Anfang des Jahres 2021 waren sie bei 21 Milliarden US-Dollar und sind dann gewachsen auf rund knapp 80 Milliarden US-Dollar. Und ich glaube, in der Zeit kamen dann auch die ersten Forderungen, dass man überhaupt erstmal einen Report veröffentlicht, wie denn diese Tether-Reserve aussieht. Und wenn man sich da jetzt mal eine Bankbilanz oder eine Tether-Bilanz vorstellt, Alex, das, was du gerade gesagt hast, kann man das wirklich auch mal auf die Aktivseite und die Passivseite runterbrechen. Das heißt, die Tether Token, die Tether ausgibt. Das sind praktisch Verbindlichkeiten, die Tether ausgibt. Und diese Verbindlichkeiten, die sind durch irgendetwas gedeckt. Und das war halt früher komplett unklar, durch was Tether hier überhaupt diese Verbindlichkeiten deckt. Und dann in den ersten Reports kam raus, dass das zuallererst erstmal recht illiquide Assets waren und nur wenige liquide Assets, die also sehr einfach verkauft werden können. Und da hat sich doch jetzt in den letzten Jahren, insbesondere in den letzten Monaten, doch noch einiges getan. Insofern, dass die liquiden Assets doch sehr, sehr stark zugenommen haben und somit jetzt ein Großteil der ausstehenden USDT, also der Tether-Token, durch recht liquide Assets gedeckt sind.
Und es ist noch nicht perfekt, aber es ist besser geworden und das ist noch nicht perfekt, das können wir uns jetzt mal im Detail ansehen. Was erstmal sehr gut ist, ist, dass die Gesamtbilanz, das heißt der Wert aller Assets, die also diese 91,6 Milliarden Token besichern, der liegt bei über 98 Milliarden, 98,5 Milliarden. Das heißt, es gibt erstmal einen Überschuss, den Tether da auf seiner Bilanz hat, von rund 7 Milliarden. Das ist natürlich schon mal sehr gut. Aber jetzt muss man sich ja trotzdem ansehen, woraus besteht denn dieser Überschuss oder woraus bestehen diese Assets insgesamt. Die wichtigste Zahl ist erstmal, dass von diesen 91,6 Milliarden gesamt sind gut 80 Milliarden in US-Staatsanleihen. Entweder direkt oder indirekt. Das heißt, indirekt kann sowas sein wie ein Repo zum Beispiel, dass ich halt eine Staatsanleihe mir als so als über Nacht zum Beispiel oder über wenige Tage reinhole über so ein Repurchase Agreement. Aber wir können mal vereinfacht davon ausgehen, dass 80 Milliarden von den gut 90 Milliarden ist in Staatsanleihen angelegt. Das sind wir also bei, ja, was sind das, ungefähr 90%. Das ist natürlich schon gut, aber idealerweise, ich glaube, wir beide wären zufrieden und wahrscheinlich auch die globalen Regulatoren, Manu, wenn dieser Betrag bei 100% wäre.
Genau. Was wir vielleicht nochmal machen können, ist, warum ist es überhaupt wichtig, in liquide Assets zu investieren, ne? Und warum ist es wichtig, auch so gut wie 100% in wirklich liquide Assets zu halten? Man muss sich immer vorstellen, eine Verbindlichkeit, die man dann hält von Tether, also ein Tether-Token. Das ist ja letzten Endes, kann man sich das vorstellen, wie ein Anspruch an Tether auf letzten Endes nicht Blockchain-basiertes Geld. Und das hattest du ja eingangs auch schon mal erwähnt, ist schon häufig passiert, dass dann in einem bestimmten Event, in einer bestimmten Situation sehr viele Tether-Halter doch ihr Geld einlösen wollen und auscashen wollen sozusagen und dann nicht mehr Tether-Token halten wollen, sondern das Geld praktisch in konventionellen Konten halten wollen. Und in solchen Situationen und solchen Events muss dann Tether natürlich in der Lage sein, ihre Assets sehr einfach zu verkaufen. Und das meinen wir mit liquiden Assets. Und da gehören natürlich vor allem eben Staatsanleihen dazu, vor allem kurzläufige Staatsanleihen. Da können wir vielleicht gleich nochmal drauf, warum kurzläufige Staatsanleihen. Und dann eben auch Einlagen bei Banken beispielsweise. Wobei wir hier sehen, in deinem Artikel hast du das ja auch unterteilt in Cash und Cash-Äquivalente und US-Staatsanleihen, dass also der Anteil der US-Staatsanleihen an den Cash und Cash-Äquivalenten massiv zugenommen hat und somit jetzt also fast dasselbe ist. Das heißt, Tether hält also kaum Einlagen bei Banken, sondern vor allem US-Staatsanleihen.
Genau, und es ist nicht nur Liquidität ist wichtig, sondern auch, sie müssen relativ solide, hochqualitativ sein. Das heißt, es darf auch kein Gegenparteirisiko geben, weil es gibt natürlich auch andere Assets, die sind sehr liquide, zum Beispiel eine Apple-Aktie, die ist sehr liquide, aber die schwankt natürlich auch relativ stark im Preis und das will man hier nicht. Ja, man will einfach genau sagen, ich weiß, dass ich in x Tagen wieder so und so viel Geld zurückbekomme oder einen stabilen Zins. Und Manu, du hast es gerade schon gesagt, sehr kurzläufige Anleihen. Und das ist genau aus diesem Grund, weil je kurzläufiger die Anleihen, das heißt, die Anleihe läuft in wenigen Tagen oder Wochen aus, desto weniger sind die Preisschwankungen von so einer Anleihe. Also auch Anleihen haben ja einen Preis und das Ganze nennt sich Duration Risk. Je länger die Restlaufzeit einer Anleihe, desto mehr schwankt diese Anleihe auch im Preis und das wird eben verhindert, indem man sagt, wir nehmen Anleihen nur bis zu wenigen Wochen oder sehr wenigen Monaten hier, weil wir dann eben dieses Preisrisiko nicht haben. Also im Großen und Ganzen, das ist gut, es sind irgendwie 90% oder ein bisschen mehr, liegt in Cash, Cash-Äquivalenten, US-Staatsanleihen. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist der Rest, woraus besteht der Rest? Und da sind einige interessante Positionen hier zu finden. Zum Beispiel hat Tether 2,8 Milliarden in Bitcoin investiert, 3,5 Milliarden in Gold, dann gibt es noch gesicherte Kredite und was ich interessant fand, auch noch 1,5 Milliarden in VC-Investments, also Risikokapital im Endeffekt, und dann nochmal gut 5,5 Milliarden weiteres. Also Bitcoin, Gold, besicherte Kredite und Risikokapital. Manu, was sagst du zu dem Rest dieses Balance Sheets?
Ja, man könnte jetzt natürlich argumentieren auf Basis dessen, was wir bisher gesagt haben, dass das ja an sich gar nicht so schlimm ist, wenn man praktisch so einen Bodensatz an nicht so liquiden Assets hält oder beziehungsweise auch etwas spekulativeren Assets. Denn es ist ja relativ unwahrscheinlich, sage ich jetzt mal, dass von den 91 Milliarden in Q4 beziehungsweise jetzt 103 Milliarden aktuell Marktkapitalisierung, also ausstehenden Tether-Token, dass wirklich genau, also exakt oder vollständig diese 100 Milliarden jetzt hier ausgecashed werden in einem besonderen Event. Ja, das ist relativ unwahrscheinlich. Es wird sicherlich mal zu einem Event kommen, wo vielleicht 10%, 20%, vielleicht auch mehr, 30%, 40%, 50% ausgecashed werden. Und da könnte man ja jetzt meinen, naja, dann reicht es ja auch, dass man dann hochliquide Assets in diesem Umfang hält und der Rest, der kann vielleicht auch weniger liquide sein. Das Problem ist, diese Assets, die Tether da auch hält, wie zum Beispiel Bitcoin oder auch VC-Investments, die sind nicht nur illiquide, wobei Bitcoin könnte man argumentieren, dass es relativ liquide ist. Das Problem ist aber, dass die halt eben durchaus im Preis volatil sind. Ja, also wenn wir an Bitcoin denken, aktuell ist wieder ein großer Bullrun. Das heißt, der Preis ist massiv gestiegen. Das kommt Tether natürlich jetzt auch zugute. Ja, und da sind sicherlich auch ein großer Teil dieser 6 Milliarden Dollar Gewinn, den sie gemacht haben, der kommt sicherlich auch aus der Preiszunahme von Bitcoin in den letzten Monaten. Und das wird sich natürlich im nächsten Report nochmal stärker manifestieren. Aber das kann natürlich auch nach unten gehen. Ja? Und das ist bei VC-Investments genau dasselbe Thema. Die können nach oben sich anpassen im Wert, aber können auch abgeschrieben werden. Und das muss irgendwie aufgefangen werden. Ja? Und das kann natürlich nicht über die Verbindlichkeiten abgefangen werden auf der Passivseite, sondern das muss übers Eigenkapital abgefangen werden. Ja gut, man könnte jetzt natürlich sagen, jegliche nicht liquiden und nicht hochqualitativen Assets, die also recht stabil sind im Preis, die müssen durch eine gleiche Höhe an Eigenkapital abgefangen werden. Aber ich glaube, so viel Eigenkapital hält Tether eben nicht. Ja. Und das ist das Problem, wenn man eben nicht hochliquide Assets in der Reserve hält. Das Eigenkapital müsste diese möglichen Risiken, diese Preisanpassung nach unten abfangen können. Und das ist bei Tether, so wie ich es verstehe, bisher nicht der Fall.
Genau, man kann das auch relativ leicht sagen. Tether nimmt also sozusagen diese besicherten Kredite und das Risikokapital, die nehmen sie gar nicht mit in die offizielle Reserve rein. Sie sagen im Endeffekt, unsere Reserve, also diese 91,6 Milliarden Tether-Token, sind gedeckt mit den Staatsanleihen, US-Staatsanleihen, Bitcoin, Gold und weiteren. Und das Weitere wird, glaube ich, gar nicht genau aufgedröselt. Ich denke, was wichtig ist, ist, es ist erstmal natürlich beruhigend, dass sie da so eine Art Überschussreserve haben von 7 Milliarden ungefähr. Aber wie Manu gerade gesagt hat, diese Überschussreserve und eben auch noch ein Teil der Kernreserve besteht aus Assets, die stark im Preis schwanken. Und niemand rechnet natürlich jetzt aktuell mit einem über 90%igen Bankrun auf Tether. Aber das Problem ist ja nicht, dass wir einen 90%igen Bankrun brauchen, sondern wir brauchen ja nur die Situation, wo irgendjemand weiß, aha, die Tether-Token, die ausstehenden, sind jetzt plötzlich nicht mehr zu 100% oder in dem Fall jetzt hier vielleicht sogar 110% gedeckt, sondern die sind nur zu 99,5% gedeckt. Das ist eigentlich genau der Moment, wo so ein kompletter Stablecoin zusammenfallen kann. Und das haben wir mit anderen Beispielen schon gesehen. Und das ist die große Gefahr. Also zu sagen, naja, es wird schon nicht zu 90% Bankrun kommen, ist ein bisschen gefährlich, weil es muss nur zu einer 0,1%igen Unterdeckung oder nur zu einem Zweifel der Deckung kommen. Und schon kann so ein komplettes Projekt in wenigen Tagen, und wir haben das beobachtet in der Vergangenheit, komplett in sich zusammenbrechen. Und deswegen ist es absolut fundamental, dass man also möglichst mit 100% sehr konservativ, mit sehr hochliquiden, hochsicheren Assets seine Reserve deckt. Was man dann mit dem Geld macht, das man darüber hinaus verdient. Und Manu, du hast es gerade gesagt, die haben natürlich auch Geld damit verdient, dass sie sowas wie Bitcoin halten und Bitcoin ist im Preis gestiegen. Das kann ich ja dann auslagern in eine Tether VC Limited, die dann Risikoinvestments macht zum Beispiel. Ich würde das aber versuchen, recht stark zu trennen von meiner ultrakonservativen Reserve, die den Stablecoin besichert.
Ja, was man Tether aber, denke ich, schon auch zusprechen muss, ist zumindest in dem Podcast mit dem CEO, der hat gemeint, dass die Gewinne eigentlich bisher immer thesauriert wurden und dass sie das auch weiterhin vorhaben. Thesauriert bedeutet, dass man die Gewinne weiter ins Unternehmen steckt und dann also auch das Eigenkapital aufbaut. Das heißt, das Eigenkapital wollen sie weiter ausbauen. Ich bin nur auch wie du nicht wirklich davon überzeugt, dass man hier dann auch spekulativere Assets mit reinnimmt. Dass, wenn wir mal nach Europa gucken, beispielsweise auf die Markets- und Crypto-Assets-Regulierung, die ja letzten Endes die Reserve von Stablecoins auch reguliert nach der E-Geld-Richtlinie, dann wäre das auch nicht erlaubt. Ja? Und Tether bedient sich hier praktisch seinem Vorteil, dass Tether bisher in keiner Jurisdiktion ist, wo oder gelistet ist oder sitzt, wo es eine Stablecoin-Regulierung gibt. Sie sitzt auch nicht in den USA, sie sitzt nicht in Europa. In Europa haben wir eine Regulierung, die müssten sie befolgen. In den USA gibt es bisher keine Regulierung, aber es gibt also weltweite Vorschläge von so regulatorischen Behörden, die letzten Endes Vorschläge zur Regulatorik von Finanzassets ausgeben, die dann von den nationalen Regulierungsbehörden in der Welt auch umgesetzt werden sollen. Und da ist also auch ganz klar zu lesen, dass hier also unbedingt nur in hochliquide und stabile, also preisstabile Assets investiert werden darf, wenn Stablecoins ausgegeben werden. Und das erfüllt Tether also weiterhin nicht. Und ja, man muss halt sagen, eigentlich haben sie das wahrscheinlich gar nicht nötig, die Reserve so aufzubauen, dass sie nicht nur in HQLAs, also in High Quality Liquid Assets, wie kurzläufige Staatsanleihen investieren, denn die bringen ja aktuell wirklich eigentlich genug Zinsen, könnte man meinen. Ja, also gerade in Amerika sind wir, glaube ich, bei knapp 5% auch auf kurzläufigen Staatsanleihen. Das habe ich jetzt nicht mehr direkt nachgeguckt, aber so in dem Dreh, da bewegen wir uns aktuell. Und der große Vorteil, und ich glaube, das ist auch noch etwas, was wir auf jeden Fall ansprechen sollten, ist ja das Geschäftsmodell von Stablecoins, dass sie eben auf ihre Passiva, also auf ihre Verbindlichkeiten, das sind dann entsprechend die ausstehenden Tether-Token, keine Zinsen zahlen. Ja? Und in Europa sogar nach der Markets- und Crypto-Assets-Regulierung keine Zinsen zahlen dürfen. Das heißt, man absorbiert auf der Aktivseite die Zinsen, die gezahlt werden, auf die Assets. Man nimmt diese Zinsen ein und muss letzten Endes den Gläubigern, die letztlich hier Verbindlichkeiten haben, keine Zinsen zahlen. Und das ist natürlich ein ganz besonderes Geschäftsmodell, wo letzten Endes der gesamte Gewinn der Aktiva in die Taschen von Tether geht.
Also einfach gesagt hier für Tether, die halten 80 Milliarden in Staatsanleihen, da verdienen sie ungefähr 5% Zinsen und das Geld dürfen sie behalten. In Europa müssten sie sogar behalten, wie Manu gerade gesagt hat. In den USA wahrscheinlich auch, ehrlich gesagt, weil sonst wird so ein Token ganz schnell eine Security und das will man eigentlich verhindern. Und das kann man auch in Zahlen ausdrücken. Also dieser Zinsgewinn, den Tether da letztes Jahr eingefahren hat, der hat 4 Milliarden ausgemacht. 4 Milliarden an Zinsgewinn, vor allem von diesen US-Staatsanleihen, Repos und Geldmarktfonds. Die Differenz zu den Gesamtgewinn von 6,2 Milliarden, also diese zusätzlichen 2,2 Milliarden, kamen dann tatsächlich daher, dass eben Bitcoin, Gold und so weiter im Preis gestiegen ist. Also so setzt sich der Gewinn von Tether zusammen. Das ist auch genau das Businessmodell. Ich behalte die Zinsen, die meine Reserve generiert. Und ja, deswegen habe ich da auch den FAZ-Artikel geschrieben, den ich genannt habe. Und so sind wir auch heute eingestiegen. Ist das profitabelste Geschäftsmodell der Welt, dass du hier einfach die Zinsen behalten darfst? Das ist im Endeffekt so, als würde Tether einen Fonds ausgeben, sagen wir mal einen MSCI World oder sonstigen Anleihenfonds und dürfte einfach jegliche Rendite, die dieser Fonds einfährt, behalten. Das ist also der feuchte Traum eines jeden Portfolio-Managers wahrscheinlich, so einen Fonds aufsetzen zu dürfen. Im Stablecoin-Bereich ist es möglich. Manu, du hast einen sehr interessanten Punkt angesprochen, und zwar, dass Tether ja gar nicht in den USA sitzt und Nick Carter von Castle Island Ventures, ein bekannter Stablecoin-Experte, hat auch gesagt, dass das vermutlich der große Vorteil von Tether ist im Vergleich zu USDC, also von Circle, der zweitgrößte Stablecoin. Die sitzen nämlich in den USA, weil zumindest, sag mal, in der Wahrnehmung vieler Nutzer ist es wohl so, dass Tether ist das Gefühl, das kann sich so der amerikanischen Aufsicht entziehen. Und eine ganz große Gefahr, die es aktuell gibt, ist, dass die US-Amerikaner eben mit einem neuen regulatorischen Rahmenwerk um die Ecke kommen für Stablecoins. Und das ist dann total unklar, was da dann mit den existierenden Stablecoins passiert, ob die sich komplett neu aufstellen müssen. Und da so ein bisschen die Idee, naja, wenn ich dann USDC-Nutzern halte, die sind eben voll im Einflussbereich des US-Regulators. Deswegen gehe ich lieber auf Terra. Die sind da ein bisschen unabhängiger und da bin ich noch ein bisschen sicherer.
Absolut, ja.
Ich weiß nicht, was du dazu sagst, Manu. Ich habe eine Meinung dazu, aber mich würde erst mal deine interessieren.
Naja, ich meine, Tether entzieht sich hier aktuell natürlich der Regulierung und kann dadurch sozusagen machen, was sie wollen. Ich glaube auch nicht, dass das ein langfristiges Modell ist, insbesondere weil es ja eben auch diese internationalen Empfehlungen, beziehungsweise man könnte fast schon sagen Vorschriften gibt, die letzten Endes alle nationalen Regulatoren anhalten, eine Regulierung von diesen Stablecoins auszusprechen. Und die gehen alle in dieselbe Richtung und da ist Tether aktuell einfach nicht compliant. Das heißt, das ist durchaus fraglich, ob diese Deckung von oder durch illiquide Assets, wie zum Beispiel auch Bitcoin, dass das in Zukunft weiter möglich sein wird. Man muss Tether natürlich auch zugestehen, dass sich ihre Reserve in den letzten Jahren doch stark verändert hat. Und es kann natürlich auch durchaus sein, dass sie sich sowieso in diese Richtung schon bewegen, weil sie das Ganze antizipieren.
Genau, also ich sehe das sehr, sehr ähnlich. Ich denke nicht, dass Tether in seiner jetzigen Form in der Zukunft erfolgreich sein kann, weil es vermutlich weder in Europa die Möglichkeit gibt, Tether-Token auf Börsen zu listen oder handelbar zu machen, noch in den USA, wenn es da mal dann ein regulatorisches Rahmenwerk gibt. Und deswegen gehe ich davon aus, dass sie sich auch in ihrer Reserve noch solider aufstellen werden, weil das ist die einzige Chance für sie wirklich so groß zu bleiben, wie sie sind. Also das wird ganz spannend sein zu beobachten, ob Tether die Kurve bekommt und sagen wir, die Reserve so solide aufstellt, dass dann eben 100% in Staatsanleihen investiert sind und damit in Europa die Regulatoren zufriedenstellt und auch in den USA. Oder ob sie weiter so ein Stück weit derjenige sind, der ein bisschen außerhalb der regulatorischen Rahmenwerke operiert. Was natürlich auch spannend sein wird, ist, sie werden dann irgendwann auch mal noch ein bisschen transparenter sein müssen. Mal schauen, was da noch so alles zutage kommt. Also ich denke, mal generell werden sich da, und du hast es im Endeffekt gerade schon gesagt, die Regulatoren durchsetzen in den großen Jurisdiktionen und man muss sich da als Stablecoin an gewisse Vorgaben halten. Sonst kann man da nicht erfolgreich sein und Tether wird es tun, weil sie ansonsten nicht erfolgreich sein können.
Ja, und dann ist natürlich auch die Frage, in welche Richtung entwickelt sich generell diese Stablecoin-Industrie und auch die Use Cases und Nutzungen von Tether. Aktuell ist es ja weiterhin so, dass der Haupt-Use Case wirklich das Crypto-Trading ist, beziehungsweise auch die Verschiebung von Geld zwischen unterschiedlichen Plattformen, was natürlich über Blockchains sehr viel einfacher ist als über das bestehende Banken-Netzwerk oder letzten Endes die Rails, wie man heute über Banken Geld verschiebt. Dadurch, dass es ein Token ist, den kann man einfach relativ einfach von Wallet zu Wallet transferieren. Und das sind so die Haupt-Use Cases. Allerdings hat man gesehen, dass insbesondere Tether auf Tron, wo aktuell wirklich auch am meisten Tether ausgegeben werden, Tron ist eine Blockchain, die sehr schnell settelt und auch sehr günstig settelt. Und da hat man gesehen, dass also wirklich die Transaktionen in der Realwirtschaft stark zugenommen haben in den letzten Jahren, insbesondere in Entwicklungsländern oder Schwellenländern, die keine stabile Währung haben. Man spricht da von afrikanischen Ländern, aber auch Argentinien, wo sich wirklich Tether als US-Dollar, digitale US-Dollars herauskristallisiert haben und auch so genutzt werden und da wirklich auch realwirtschaftlicher Handel anscheinend mit getrieben wird. Die Frage ist, ob, und das soll jetzt überhaupt nicht despektierlich klingen, ob sich Stablecoins eben auch in entwickelten Volkswirtschaften als Zahlungsmittel durchsetzen werden und dann auch in welchen Use Cases. Ja. Und das kann man, glaube ich, aktuell noch gar nicht bewerten. Ich glaube, wir haben in Europa ein entsprechendes regulatorisches Rahmenwerk geschaffen, dass das möglich sein kann. Es gibt ja auch schon erste Initiativen. Man kann da zum Beispiel die SAP nennen, die also hier ein Digital Currency Hub oder so eine Lösung bauen möchte, dass dann letzten Endes auch Unternehmen mit Stablecoins Cross-Border-Transaktionen tätigen können, weil eben auch SAP erkennt, dass das sicherlich eine einfache Variante wäre, Geld über die Welt zu verteilen oder um die Welt zu schicken. Und das ist alles jetzt so langsam im Entstehen. Ja, also wir sind, glaube ich, jetzt an einem ganz, ganz spannenden Punkt. Wir haben erste regulatorische Rahmenwerke für Stablecoins. Und jetzt wird sich also in den nächsten Monaten, aber sicherlich auch erst Jahren herauskristallisieren, was denn dann die eigentlichen realwirtschaftlichen und möglicherweise auch finanzwirtschaftlichen Use Cases von Stablecoins sind, die also dann über das reine Crypto-Trading hinausgehen oder über die Nutzung in Schwellenländern oder Entwicklungsländern hinausgehen, die also eine sehr instabile Währung haben, die sowieso dazu tendieren, Dollars als Schattenwährung sozusagen zu nutzen.
Ja, das ist genau die spannende Frage. Also ich denke, Anwendungsfälle im Kryptobereich, DeFi und so weiter, check. Das ist, da haben wir den Product Market Fit sozusagen, dafür werden sie heute genutzt, aber genau das, was du gerade gesagt hast, Manu, die spannende Frage, werden wir das mal als Zahlungsmittel nutzen im Retail-Bereich? Das heißt, werde ich beim Einkaufen irgendwann mal mit Stablecoins bezahlen? Werden Unternehmen ihr Treasury-Management mit Stablecoins machen oder vielleicht B2B-Zahlungen dann mit Stablecoins machen? Werden Stablecoins genutzt, um mal das Settlement für den Handel mit tokenisierten Assets zu begleichen? Oder gibt es da dann eher sowas wie eine Wholesale-CBDC? Das ist sehr spannend. Ich denke, was zuerst kommen wird, wenn wir so von der Integration in den traditionellen Finanzmarkt und die Realwirtschaft sprechen, wird es wahrscheinlich erstmal so sein, dass Stablecoins einfach angeboten werden als ein Asset, das ich halten kann als Retail-Kunde. Also wenn dann eine Bank sagt, ich habe jetzt hier eine Wallet, da kannst du nicht nur Bitcoin halten, da kannst du auch Stablecoins halten. Spannend wird es dann sein, wenn es darum geht, das Ganze auch als wirkliches Zahlungsmittel in Treasury-Services anzubieten. Und Manu, da bist du deutlich enger dran als ich, aber ich denke, das ist dann nochmal ein deutlich größerer Integrationsaufwand. Da muss ich nicht einfach nur eine Wallet bereitstellen und sagen, die Wallet, da kannst du jetzt diesen Stablecoin drin halten, sondern da geht es ja darum zu sagen, ich habe hier ein neues Zahlungsmittel, das muss ich in meine Payment Engine einbauen, das muss ich mit all meinen Systemen, die rund um Zahlungen, also diese Nebensysteme nenne ich jetzt mal, oder diese Nebenprozesse, die rund um eine Zahlung noch ablaufen, da muss ich das ja integrieren und das ist dann nochmal ein deutlich größerer Aufwand.
Ja, und eben auch bei Unternehmen, aber wie gesagt, da ist es wirklich sehr spannend, dass SAP hier voranschreitet und letzten Endes Stablecoins an die Unternehmen direkt ranbringen möchte. Und man kann sich das wirklich so vorstellen, man hat dann ein Frontend, über das dann Zahlungen instruiert werden können, aber auch die Cash-Reserve gemanagt werden kann. Und das Ganze ist dann wirklich tief in die Buchhaltung der Unternehmen integriert. Und was SAP da vorhat, kann man sich im Prinzip so vorstellen, die stecken hinten den Stöpsel Bank raus und stecken halt einen neuen Stöpsel rein, der dann heißt Stablecoins. Und somit umgeht die SAP letzten Endes den Bankensektor da. Ja. Es braucht da natürlich sicherlich auch die ganzen Zusatzdienstleistungen, die Banken dann den Unternehmen bereitstellen noch, also Kreditvergabe beispielsweise, Liquiditätsprodukte wie Cashpooling, und so weiter. Das heißt, da sind wir sicherlich auch noch am Anfang. Aber gerade für Cross-Border-Geschäfte, ja, wo es also wirklich darum geht, Gelder effizient um die Welt zu schicken und beispielsweise einen Zulieferer in Asien zu bezahlen, da kann ich mir das schon vorstellen, dass dann wir irgendwann mal ein Unternehmen sehen werden und vielleicht gar nicht in so allzu langer Zeit sehen werden, die dann für diese speziellen Use Cases, also für diese speziellen Zahlungen dann eben auch voll regulierte Stablecoins nutzen. Das hat zumindest SAP vor.
Aber glaubst du wirklich, es geht, funktioniert ohne Banken? Weil es geht ja nicht nur um den Übertrag, der funktioniert natürlich über Banken, ohne Banken, aber es geht ja auch um die Verwahrung, Punkt 1. Und Punkt 2 dann eben auch in die Integration in mein Treasury, mein Liquiditätsmanagement. Ich meine, es will jetzt niemand sagen, ich habe hier links mein komplettes Liquiditätsmanagement als, sagen wir mal, großer Retailer und rechts habe ich jetzt irgendwie noch so eine Stablecoin-Position, die sitzt völlig woanders und die nutze ich auch nur für einen gewissen Use Case. Das muss dann schon ein extrem guter Use Case sein, damit ich irgendwie eine Fragmentierung meines kompletten Liquiditätsmanagements in Kauf nehme.
Ja, das ist ein guter Punkt und das hängt natürlich auch davon ab, wie stark SAP in den jeweiligen Unternehmen genutzt wird. Ja, ist es ein reines Enterprise Resource Management System, also ein ERP, oder wird SAP sogar auch für das Management von Liquidität und Zahlungen genutzt. Ja, SAP bietet sowas an, aber das ist natürlich nicht bei allen Unternehmen so stark ausgerollt, beziehungsweise nicht alle Unternehmen nutzen diese Services von SAP. SAP hat da sicherlich auch ein Geschäftsinteresse, dahinter dann auch ihre letzten Endes Payments-Lösungen mitzuverkaufen. Aber ich sag mal so, das, was dann die SAP dort baut und auch an den Markt bringt, kann, glaube ich, schon zumindest für diesen Use Case hier eine Lösung darstellen für die Unternehmen. Es muss natürlich erstmal geprefundet werden. Ja? Also das ist wichtig. Das heißt, man hat seine normale Liquidität bei der Bank und dann muss erstmal ein Teil von dieser Liquidität eben in diesen Stablecoin übertragen werden. Dafür braucht es effiziente On-Ramping und dann natürlich auch Off-Ramping-Solutions, wenn man wieder aus dem Stablecoin raus will und dann das Geld wieder auf seinem Bankkonto halten möchte. Da weiß ich ehrlich gesagt gar nicht genau, wo SAP steht. Das muss sicherlich gebaut werden, da muss es eine effiziente Lösung geben. Aber wir haben das, glaube ich, ein paar Mal auch schon in dem Podcast dargestellt, in News-Episoden. Da gibt es auch schon einige ganz interessante Lösungen am Markt, zum Beispiel von Stripe. Die haben auch schon mal so eine On-Ramping-Lösung gebaut. Das heißt, da bewegt man sich durchaus auch hin, dass dann der Tausch letzten Endes von kontobasierten Fiat-Geld in Blockchain-basiertes Fiat-Geld dann auch sehr, sehr einfach laufen könnte. Ja. Also ich bin gespannt, was da gebaut wird und wie sich das Ganze dann auch durchsetzen wird. Und es hängt natürlich auch ganz stark davon ab, welchen Stablecoin da man letzten Endes hinten reinpluggt. Ja. Also es gibt ja unterschiedliche Stablecoins. Wir haben jetzt uns heute ja auf Tether spezifiziert, ob das dann USDT, also von Tether wird, da habe ich noch so ein bisschen meine Zweifel, aber bin mal gespannt, mit welchen Stablecoin-Anbietern die da dann zu sprechen.
Ja, und also durchaus Konkurrenz also für Banken, was vor allem interessant ist vor dem Hintergrund, dass Banken ja, was die Regulierung und Kapitalanforderungen anbelangt, da auch extrem benachteiligt sind, wenn es um Stablecoin geht, im Vergleich zu Nichtbanken, die eventuell als Finanzdienstleister in dem Bereich aktiv sein können, weil Banken müssen in Europa jetzt oder beziehungsweise auf dem Rest der Welt, was von der Bank für internationalen Zahlungsausgleich gefordert wird, Kapital halten gegen Stablecoins, die sie also auf ihre eigene Bilanz nehmen. Da sprechen wir aktuell vermutlich von 100%. Das heißt, wenn eine Bank also 100 Euro in einem Euro-Stablecoin auf ihrer eigenen Bilanz hält, muss sie dagegen 100 Euro Eigenkapital halten, was das also für die Bank extrem unsexy macht. Das betrifft jetzt spezifisch in Europa nicht die Verwahrung. Das heißt, wenn die Bank für einen Kunden einen Stablecoin verwahrt, dann ist das nicht auf der Bilanz, dann ist das Off-Balance und dann ist das kein Problem. Aber wenn die Bank eben für sich selbst sagt, ich will mit Stablecoins hantieren, dann ist das der Fall. In den USA ist es nochmal deutlich schlimmer. Da betrifft es nämlich auch die Stablecoins, die Banken für Kunden verwahren würden. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel so eine Bank wie BNY Mellon oder State Street in den USA sagt, wir wollen für unseren Kunden die Möglichkeit bieten, Stablecoins bei uns zu verwahren. Die Stablecoins gehören nicht uns als Bank, sondern den Kunden und die sind eigentlich nicht auf der Bilanz, müssen nach der Accounting Rule SAB 121 in den USA diese Banken trotzdem Eigenkapital gegen diese Stablecoins halten. Das ist, finde ich, ziemlich krass und ist natürlich auch ein Grund, warum aktuell große US-traditionelle US-Banken, die vor allem so im Verwahrgeschäft, Depotbanken aktiv sind, noch nicht sonderlich aktiv im Krypto-Verwahrgeschäft, inklusive Stablecoin-Verwahrgeschäft sind.
Ja, und da sprichst du jetzt natürlich einen Use Case bei den Banken selber an. Also wir haben ja jetzt über Unternehmens-Use Cases gesprochen mit diesem SAP-Beispiel, ja, wo dann also Cross-Border-Transaktionen für Unternehmen vereinfacht werden könnten. Das kann passieren. Mal gucken, was da entsteht. Was du ja jetzt angesprochen hast, ist nochmal ein Use Case, wo Banken selber praktisch Stablecoins als Liquidität nutzen und als Settlement Asset, könnte man sagen, nutzen, um Geschäfte letzten Endes zu tätigen und andere Banken zu bezahlen. Da wird heutzutage ja vor allem Zentralbankgeld genutzt oder eben Geschäftsbankengeld, wenn eine Bank bei einer anderen Bank ein sogenanntes Nostro-Konto hält. Und das könnte natürlich auch eine Alternative sein, ne? Dass dann eben Stablecoins als Zahlungsmittel genutzt werden, insbesondere wenn wir davon sprechen, dass Blockchain-basierte Kapitalmarktinstrumente gesettelt werden sollen, wie Blockchain-basierte Wertpapiere, also Security-Token oder Wertpapier-Token. Da braucht es ja auch noch ein Cash-Settlement-Asset und da könnten Stablecoins genutzt werden. Hier aber, wie gesagt, was du gerade auch gesagt hast, die relativ große Problematik, dass hier also Stablecoins, die auf Public Permissionless Blockchains ausgegeben werden, nach aktuellem Stand der Basel-Requirements eben mit sehr, sehr viel Eigenkapital hinterlegt werden müssen. Diese Regelung betrifft Unternehmen nicht. Das heißt, nach aktueller Vorschlägen dieses Basel-Gremiums haben hier Banken auf jeden Fall einen Nachteil gegenüber Nichtbanken, also anderen Unternehmen, in der Nutzung von Stablecoins.
So, jetzt sind wir in den letzten 10 Minuten noch ein bisschen auf die Use Cases eingegangen, auf die Rolle der Banken, auf die Rolle von jemandem wie SAP und Unternehmen. Manu, ich würde vorschlagen, dann lassen wir es doch mal dabei. Das war ein kurzer Einblick in die Zahlen von Tether und die Use Cases von Stablecoins. Wir hoffen natürlich, ihr konntet was mitnehmen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, kommentiert, liked gerne auf Social Media, kommt gerne in unsere Telegram-Gruppe. Da freuen wir uns dann darauf, die Diskussion mit euch fortzuführen. Und dann würde ich vorschlagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, vielen Dank und ciao, ciao.
Danke fürs Zuhören. Bis dann, ciao.
Achtung, Disclaimer. Die Inhalte spiegeln die private Meinung der Hosts wider, dienen ausschließlich der allgemeinen Information und stellen keine Anlageberatung oder Kaufempfehlung dar. Es gilt, do your own research, informiert euch, bevor ihr Investments tätigt. Das alles findet ihr auch auf unserer Website unter www.bfrr.de/disclaimer.